Moin. Ihr habt es nochmal gewagt. Ist jetzt selber schuld. Können wir alle mal aufstehen? Können wir alle mal nach vorne kommen? Alle? Alle hier nach vorne? Alle nach vorne, alle. Thema ist der Gedanken zum Aufbruch. Und jetzt möchte ich, dass ihr von den ersten Reihen aus keinen Platz leer seid und euch da hinsetzt. Erste Reihe anfangen, ja, alle nebeneinander, kein Platz bleibt leer. Das ist mir zu nah. Kein Platz bleibt leer, keiner geht nach hinten und verkrümmelt sich, sondern alle bleiben vorne und kein Platz bleibt leer. So einfach ist manchmal Aufbruch. Kann ich jetzt also aufhören? Ihr habt es alles gelernt. Aufbrechen bedarf einer Tat. Und ihr wart Täter des Wortes. Halleluja! Ich bin stolz auf euch. Beim Aufbruch denkt man schnell mal was. Jetzt weiß ich nicht, ist das schon eingeschaltet, das Ding hier, Stefan? Ja. Dann muss ich gucken, wie rum es am besten weitergeht. Mach mal, dass es grün wird.
Ja, eigentlich ist es.
Ah! Guck mal hier, muss einfach eine gesalbte Hand her. Reicht so ein Mann von der Müllabfuhr reicht da nicht aus. Also das ist ja definitiv klar. Die Kraft der Natur. Ich halte ja schon hin. Dahin bringt ja nichts. Da ist die Leinwand. Die Technik ist da vorne. Sei so gut. Ja, guck mal hier. Ja, hilfst du mir ein bisschen, Stefan, ja? Dankeschön. Technik und ich, das scheinen zwei Welten zu sein, die aufeinanderprallen. Man muss sich wundern. Da denkt ihr doch gerne dran. Oder wenn ihr an Aufbruch denkt, wird euch wahrscheinlich so ein Bild schon mal in den Kopf gekommen sein, richtig? So eine kleine Blume, die so eine Asphaltdecke durchbricht. Wie geht das? Hast du schon mal mit deinem Finger in der Asphalt gebohrt? Also nicht im Hochsommer bei 30 Grad, sondern im Winter zum Beispiel. Ist da viel Loch bei rausgekommen? Warum geht das? Warum ist das so? Wisst ihr warum? Eine Pflanze, eine Blume, saugt Wasser auf in ihre Zellen und kann damit bis zu 15 Bar Druck aufbauen. 15 Bar. Was machen meine Autoreifen rein? 2 Bar, richtig. Oder 2,5. 15 Bar baut diese Pflanze auf und drückt. Aber nicht so im Schuss, sondern langsam. 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 Aber beständig. Ich bin ja ein hektischer Mensch, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Mir hat mal ein Pastor gesagt, Gott hat 2 Geschwindigkeiten. Langsam und sehr langsam. Das fand ich blöd. Aber ich glaube, das ist das, was ich mal hören musste. Vielleicht muss der eine oder andere von euch mal hören, Gott hat 2 Geschwindigkeiten. Schnell und noch schneller. Wenn du nach vorne kommen willst, hat mir der Bondke gesagt, dann folge keinem parkenden Auto. Das ist doof. Wenn du nach vorne kommen willst, musst du dem nachfolgen, der nach vorne geht. Bei verschiedenen Sachen. Mach mal ein nächstes Bild bitte auf. Guck mal da, was ist das? Eine Puppe. Ein zukünftiger Schmetterling, gell? Eins weiter. Frisch geschlüpfte Küken. Eins weiter. Kennt ihr, was das ist? Eine Pfingstrose. Knospe einer Pfingstrose. Und einer geht noch. Was haben diese Bilder alle gemeinsam? Fällt euch da was auf? Die sind alle in einem Zeitpunkt des noch nicht. Das noch nicht. Die Raupe ist in die Puppe verwandelt worden, aber ist noch kein Schmetterling. Und dann kommen wir mit dem Helfersyndrom, sagen, wir müssen dir helfen, die muss da raus. Wir müssen die ein bisschen aufpulen, die Puppe. Und dann müssen wir da ein bisschen die rausholen. Wisst ihr was? Keine gute Idee. Auch bei Hühnereiern, wenn eins geschlüpft ist und die anderen sind noch zu. Keine gute Idee, die aufzumachen. Eine Pfingstrosenknospe, die noch zu ist, aufpulen. Keine gute Idee. Eine Knieverletzung, die da eine Kruste gebildet hat, die Kruste aufroppen wollen. Keine gute Idee. Machen wir aber gerne, gell? Also ich habe mir auch hier Finger verletzt, da gab es eine Kruste, habe ich aufgekratzt. Keine gute Idee. Es braucht manchmal Zeit, bis Gott was macht. Manchmal braucht es auch lange Zeit. Aber wisst ihr, was es schön ist? Gott kommt spätestens pünktlich. Das ist beruhigend, oder? Gott kommt spätestens pünktlich. Er hat sich das vorgenommen und er hat es gesehen und er hat es so eingerichtet, dass Dinge manchmal Zeit brauchen. Vielleicht ist es in deinem geistlichen Leben so, dass du das eine oder andere immer wieder schon vor Gott gebracht hast. Das müsst ihr doch langsam mal fertig sein. Vielleicht braucht es eine Zeit. Aber bitte auch nicht den Zeitpunkt verschlafen. Herr, wenn du willst, dann stehe ich jetzt auf. Ich glaube, der will nicht. Da musst du schon mal selber was tun. Du musst schon mal selber aufstehen und selber tätig werden. Lernen wir doch miteinander, den Zeitpunkt Gottes zu erkennen. Machst du mal die nächste Folie an, bitte? Zweiter Gedanke, Aufbruch in meinem Leben. Mit dem Aufbruch ist ja so eine Sache, haben wir ja eben gesehen, muss manchmal aus der Komfortzone raus, ne? Manchmal muss man sich bewegen, ist nicht jedermanns Sache. Ich weiß nicht, wie es dir oder dir geht, wenn im Beruf zum Beispiel eine Neuerung kommt, die du gar nicht willst, vielleicht ein neues Software-System, du hast von den Veränderungen gesehen, die du gar nicht so gerne magst, vielleicht irgendein neuer Vorgesetzter und dann reagieren wir da drauf. Der eine sagt, oh klasse, das ist spannend, da will ich gerne mitmachen. Und der andere sagt, das ist aber gefährlich. Da sind ja Sachen dabei, die kenne ich gar nicht. Da sehe ich ja vielleicht ganz blöd aus, mache dämliche Fehler und sitze ganz neben der Kappe. Und der andere sagt, lass mal kommen, schauen wir mal, was ist. So ist jeder anders von uns, oder? Ich weiß nicht, wo du dich gefunden hast in den drei Beispielen, aber jeder findet sich irgendwo da drin. Und jeder ist gut. Es ist vollkommen okay, dass du so bist. Ist vollkommen okay im ersten Ansatz. Aber aufbrechen heißt manchmal, sich in unbekanntes Terrain bewegen. Heißt manchmal wirklich eventuell auch alleine losgehen zu müssen. Eventuell stehst du alleine mit deiner Meinung, die du gehört hast und willst vorwärts gehen und alle sagen, du spinnst doch. Solche Leute kennt man. Das sind die Wissenschaftler und Forscher zum Beispiel. Ne? Vom Edison habe ich letztens gelesen, der hat die Glühbirne erfunden. Ne? War das der Edison? Ne? Der kriegte als Schüler einen Brief seines Rektors oder Lehrers mit nach Hause geschickt. Und die Mutter las dann diesen Brief und sagte, liebe Frau sowieso, Ihr Sohn ist so hochbegabt, er ist so klasse, wir können den nicht mehr bei uns beschulen. Wir haben nicht die Fachkompetenz und das Fachpersonal, um ihn so zu unterrichten, wie er es nötig hat. Und daraufhin hat sie Homeschooling gemacht, hat ihn schulgebildet und er ist dazu einem bekannten und guten Wissenschaftler und Erfinder geworden. Und nach vielen Jahren, nachdem die Mutter gestorben war, fand er diesen Brief. Und da stand drin, liebe Frau sowieso, Ihr Kind ist geistig behindert, es ist zurückgeblieben, es kann bei uns in der Schule nicht bleiben, der muss raus. Da war ein anderer Aufbruch dran, musste er einen unbequemen Weg gehen, oder die Mutter in dem Falle mit für ihr Kind, einen unbequemen Weg gehen, einen Einzelweg. Aber Aufbrüche haben auch einen Vorteil, dass ich neue Sachen erlebe und neuen Dingen begegne, eventuell neuen Menschen. Das ist was Schönes, oder? Wenn man aufbricht, zum Beispiel gibt es ja diese Gruppenreisen, kennt ihr vielleicht, ne? Für Paare, für Singles, für alle möglichen Leute. Und denkt man auch, ja, bin ich der Einzige in der Gruppe, ist ja vielleicht ein bisschen blöd. Vielleicht machst du eine riesentolle Erfahrung dabei, im Aufbruch. Das ist eine Thematik, die uns verunsichern kann, aber die uns auch Freude geben kann. Und wenn wir als Christen im Namen Gottes aufbrechen, Haben wir allen Grund zur Freude. Amen. Haben wir Grund zur Freude. Manchmal kann das Aufbrechen so ein richtiger Gehorsamsschritt sein. Ein Glaubensschritt. Petrus aus dem Wasser, auf dem Wasser, ne? Wenn du es bist, heiß mich zu dir kommen. Komm. Hast du wirklich gesagt, komm? Ja, komm. Nee, das hast du nicht ernst gemeint. Brüder, hat einer eine Bestätigung dafür? Ich muss noch ein zweites geistliches Wort hören, ob ich kommen soll. Nein, er ist ausgestiegen aus dem Boot und rauf aufs Wasser. Und Jesus ist entgegengelaufen. Wir kennen die Geschichte, wie sie auch weiterging. In Jesaja, nächste Folie bitte. Jesaja 43 lesen wir. Gedenk nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Manchmal ist es gut, nicht dauernd zurückzuschauen, wie es früher alles besser war. Ich weiß nicht, wer von euch Facebook hat. Da wird zwischendurch, wenn da immer so Kindheitserinnerungen macht. Ich bin so alt, ich habe noch den Kassettenrekorder und so weiter. Kennt ihr diese Bilder von früher? Früher war alles besser. Ach, war das alles früher schön? Nö, früher war einfach nur früher. Heute ist heute. Ich weiß nicht, ob das besser war, was ich früher als Kind hatte. Es war anders, als dass es heute ist. Ob das besser war, ist eine gute Frage. Der Mensch war auch damals schon nicht besonders toll. Hat sich nicht viel geändert daran. Aber gut, man guckt dann gerne mal zurück. Die gute alte Zeit. Hatten ja nichts nach dem Krieg, gab ja nichts. Das Zurückgucken ist manchmal gar nicht so klug. Ich habe zwei Beispiele aus der Bibel. Einmal die Frau vom Lot. Als sie aus Sodom und Gomorra rausrollt, hat Gott gesagt, schaut euch nicht um, sondern rennt, lauft. Und die Frau ist, nicht wahrscheinlich, nicht weil es nur eine Frau ist, aber vielleicht schon, ist neugierig und schaut nochmal zurück. Puff. Salzsäule. War nicht so klug. Manchmal ist es klug, nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne zu gehen, uns auszurichten, uns zu fokussieren. Hebräerbrief schreibt, lasst uns aufsehen auf Jesus. Wörtlich heißt es, lasst uns wegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wegsehen von dem, was wir sonst so fokussiert haben, was uns beeindruckt hat. Wegsehen und hinschauen auf ihn. Und die zweite Gruppe von Leuten, die auch immer gerne zurückgeschaut hatte, war Israel. Kommt aus Ägypten raus, in wunderbarer Weise errettet durch das Rote Meer und läuft los und fängt zu jammern an. Müssen wir hier, hast du uns in die Wüste geführt, dass wir hier sterben? Hatten wir nicht bei den Fleischtöpfen Ägypten wesentlich besseres Leben? Hatten sie nicht, aber haben sie gedacht, gute alte Zeit. Nach hinten schauen, nicht immer gut, nicht immer hilfreich. Bitte eine Folie weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten in der Bibel, wo Aufbrucherzählungen sind. Kannst du das nächste schon mal machen? Bitte einmal weiter. Ich denke an Abraham. Meistens, wenn du aufbrichst, hast du ja ein Ziel. Weißt du, wohin du aufbrichst, ne? Tut gut, das zu wissen übrigens. Ich muss öfters mal mittlerweile beruflich nach Rostock fahren. Fahre ich mit dem Zug. Ich tue gut daran zu wissen, auf welchem Gleis, zu welcher Zeit, welcher Zug fährt. Denn irgendeinen Zug zu nehmen, nach dem Motto, Hauptsache ich fahre, ist nicht so klug. Wisse. Und will man das ja wissen, wo man hingeht, ne? Und Abraham, was kriegt er gesagt? Ziehe aus der Stadt und geh in das Land, was ich dir zeigen werde. Wo ist denn das? Zeige ich dir. Toll. Also meistens weiß man aber, wo es hingeht. Elia in der Wüste. Ich meine die Situation, nachdem er auf diese großen Kampf gegen die Baalspriester gewonnen hatte, ne? Und dann hat er erstmal Depressionen und liegt unterm Ginsterbusch und schmollt. Und dann kommt aber der Engel und sagt, geh los, ab in die Wüste und lauf los. Und er geht. Er bricht auf. Josef und Maria. Stell dir mal vor, die hätten gesagt, als es dann zur Volkszählung kam, hätte Josef gesagt zu seinem Schwager, ey, Paul, oder wie der hieß, keine Ahnung, meine Frau ist hochschwanger, ist keine gute Idee, jetzt mit der Hochschwanger mal auf dem Esel rumzureiten, so eine weite Strecke. Sag du, dass wir auch doch da sind, schreib uns mit ein, unterschreib für uns mal auf den ganzen Listen, damit das alles geht, weil das will ich meiner Frau und mir nicht zumuten, diese lange Reise. Stell dir mal vor, der hat es gemacht. Wo wäre denn das Kind in Bethlehem geboren worden? Nirgendwo. Hätte nicht hingehauen. Die ganze Verheißung der Bibel wäre über den Dings geworfen, über Bord geworfen. Es braucht manchmal Gehorsam, sich aufzumachen. Auch wenn es vielleicht aus einem Grund ist, den du gar nicht am ersten Schritt als geistlich empfindest. Weil ist ja nicht unbedingt, wenn der Herr Scholz würde jetzt sagen, ihr neu wieder, ihr müsst jetzt beim Fürsten von zu Wied auftauchen und eure Geschlechtsregister bekannt geben. Was ist das für eine blöde Idee? Was hat das mit Gott zu tun? Und plötzlich ist da ein göttlicher Weg drin. Keine Ahnung, das war ein schlechtes Beispiel, glaube ich, aber immerhin. Der verlorene Sohn. Ich will mich aufmachen und will zu meinem Vater gehen. Liebe Schwester, lieber Bruder, bist du in der Situation jetzt, wo du denkst, also mit mir macht Gott keinen Start mehr. Ich bin eine dermaßen Ausfallnummer. Ich habe dermaßen daneben gegriffen, schon wieder gestern Abend habe ich mich so daneben benommen. Mit mir macht Gott keinen Start. Ich will mich aufmachen und will zu meinem Vater gehen. Philippus, kennen wir, ne? Wo der denn in der Apostelgeschichte zu dem Kämmerer geschickt würde. Geh da und da in die Straße und da werde ich dir jemand zeigen. Und geht dahin. Und dieser Kämmerer kommt zum Glauben, wird getauft. Nachher muss er nicht mehr gehen, da hat er Philippus Airlines gebucht und ist entrückt worden zu einem anderen Ort. Das ist auch nicht schlecht, aber das passiert halt so selten leider. Und eines Tages wird Paulus nach Mazedonien gerufen. Komm rüber und hilf uns, hat er im Traum gesehen. Und dann sagt er nicht, nö, mach ich nicht, sondern dann versucht er sich, macht er sich auf den Weg. Und dadurch kam das Evangelium nach Europa. Aufbruch, losgehen. Und der letzte Aufbrecher, den seht ihr da, Jesus. Er bricht auf aus dem Himmel. Wir sehen in der Bibel, neben dem Wort aus Galater 4, wo es heißt, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, sehen wir, er entäußerte sich seiner göttlichen Macht und wurde als Mensch empfunden, als Knecht, nahm Knechtsgestalt an. Ich glaube, das ist Philipperbrief. Diesen Aufbruch, den Jesus da gewagt hat, ihr lieben Leute, das ist nochmal eine andere Dimension, eine ganz andere, als das, was du und ich an Kleinkram hier zu erleben haben. Dieser Aufbruch Jesu, der, wenn er nicht aufgebrochen wäre, dann säßen wir mit Sicherheit nicht hier. Und wenn es Gethsemane nicht gegeben hätte und er in Gethsemane gesagt hat, Herr, Vater, gibt's Möglichkeit, dass wir diesen Job nicht machen müssen? Gibt's da so einen Plan B vielleicht, dass wir das umrunden können, ein Workaround dafür? Nein, gibt's keinen. Okay, dann gehe ich. Dann breche ich auf und lass mich zerbrechen. So einem Gott folgen wir übrigens. Ich finde das toll. Aber zurück zu dem Galater 4. Als die Zeit erfüllet ward, das finden wir immer wieder in der Heiligen Schrift, dass Gott Zeiten hat und Erfüllungen hat. Sagte, jetzt bricht die Raupe auf oder bricht die Puppe auf. Jetzt geht die Pfingstrose auf. Jetzt ist die Heilung da. Als die Zeit erfüllt war. Und Gott lebt in diesen Zeiträumen. Und ihr kennt das als gute Bibelkenner, kennt ihr die beiden griechischen Begriffe für Zeit, nämlich? Kairos und Chronos. Richtig, gut, sehr gut. Hat sich nicht gelohnt, ne? Kairos und Chronos. Wobei Chronos so der Zeitablauf ist, so die Zeitgeschichte, als die Zeit erfüllt ward, das ist alles Chronos. Und dann kommt Kairos, sandte er seinen Sohn. Das ist der Zeitpunkt, den du nicht verpassen darfst. Es kann eine Zeit lang in deinem Leben ein Chronos sein, ein Lauf, ein Weg, einen Weg, den du gehst, eine Straße, der du folgst, bis zu einem Kairos. Und da ist Stopp, umkehren und woanders langlaufen. Nicht unbedingt, wie die Baerbock das vorgeschlagen hat, 380 Grad. Vielleicht auch nicht unbedingt 180 Grad, da geht man zurück zu dem, wo man schon mal war. Aber irgendwie eine andere Richtung auf jeden Fall. Kairos, den brauchen wir. Nächste Folie. Vierter Gedanke, wohin brechen wir als Gemeinde auf? Wohin brecht ihr denn auf? Was wollt ihr denn? Was habt ihr auf dem Plan? Ich weiß ja nicht, was nächsten Sonntag der Gemeindeleitung euch verkünden wird. Aber eins kann ich euch verkünden. Gott hat einen Plan für die Gemeinde hier. Das geht auch lauter. Läuft doch. Jesaja 60. Mach dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist nicht als dir als Einzelperson nur gesagt, sondern euch als Gemeinde. Steh auf, werd Licht. Es ist die Zeit gekommen, wo man erkennt, dass es Christen in Neuwied gibt. Die Zeit ist gekommen, dass Leute, die an Nöten leiden, Hilfe suchen in der Gemeinde Gottes. Nicht nur hier, aber auch hier. Ihr habt jetzt zu leuchten. Ihr seid keine Armleuchter, sondern ihr seid das Licht der Welt. Wenn ihr runtergeht an den Rhein, ihr seid das Licht der Welt und keine komischen Heiligen. Ihr habt einen Auftrag von Gott. Mach dich auf, brich auf, werde Licht. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Manchmal denken wir ja, ich bin so eine Tranfunzel, ne? Kennt ihr das? Dann stehst du morgens auf, denkst, ja, tolles Licht der Welt bin ich. Und dann sagt Gott, du bist es trotzdem. Du bist es trotzdem. Ich bin ja auch jeden Morgen ein Deutscher, egal wie ich aufwache. Das ändert sich nicht. Ich bin jeden Morgen Salz der Erde, Licht der Welt. Jeden Morgen. Du auch. Und der nächste, noch nicht. Der nächste Vers müsste euch sehr geläufig sein als Gemeinde. Ich habe die Predigt, die ich heute halte, in ähnlicher Form letzten Sonntag in meiner Gemeinde in Nastetten gehalten. Denn wir haben das gleiche Verheißungswort jetzt. Das gleiche Verheißungswort wie ihr als Gemeinde. Interessanterweise hat sich herausgestellt, als ich letztes Mal hier predigte. Aus Jesaja 54. Ich habe mal die Hoffnung für alle gewählt. Vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdecken weit aus. Spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Und jetzt schau dich mal um. Schau mal nach hinten. Platzt aus allen Nöten, Nähten. Machen wir uns breit. Wie armes Häuflein Israel. Könnte man denken. Nein, Gott sagt, das werde ich schenken. Wir erleben gerade bei uns in der Gemeinde in Nastetten einen richtig kleinen Aufbruch, eine richtig schöne kleine Erweckung. Wir haben sonst immer Gebetsabende gehabt, da kamen dann 2, 3 Heilige und haben die Zeit miteinander vor Gott verbracht. Jetzt nennen wir den Gebetsabend nicht mehr Gebetsabend, sondern Audienz. Audienz beim Vater. Und dann plötzlich sind wir sind ähnlich groß wie ihr in der Gemeinde, das ist vergleichbar von der Anzahl der Leute. Und jetzt kommen 12, 15 Leute zum jeden Donnerstag zum Gebet zusammen, abends. Und das macht was mit der Gemeinde, das macht auch was mit dem Gottesdienst, das macht auch was mit den einzelnen Herzen. Ich ermutige euch, das Gebet zu suchen und Gott gemeinsam zu suchen und von daher Kraft zu empfangen, wie es Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet gemütlich sitzen bleiben. Steht vielleicht in mancher Bibel, in meiner steht dann, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann weiten wir aus. Nächste Folie. Dann weiten wir aus. Dann machen wir das Zelt groß. So ungefähr sieht das aus. Zeltflöcke lang, breit, feststehend, ordentlich reingekloppt, die Flöcke. Nicht einfach nur so nett und klein. Nächste Folie bitte. Der vorletzte Gedanke, Next Steps für dich. Was machst du denn jetzt damit? Ja, hat er nett gesagt. Ja, kann man schon, das redet ein bisschen schnell, der Kerl, aber ist ja nicht so ganz falsch, was er sagt. Theologisch sehr sauber, aber was hat das mit mir zu tun? Was sind deine nächsten Schritte? Wo hat Gott zu dir gesprochen, dass du aufbrechen sollst? Was willst du ab heute anders machen? Wenn du was verändern willst in deinem Leben, sagen die Psychologen, nächste Folie, du brauchst etwa 6 Wochen für den Prozess. Und er sieht wie folgt aus. Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Dein Charakter wird dein Schicksal, theologisch nicht ganz sauber, aber ihr wisst, was ich meine. Fang doch mit neuen Gewohnheiten an. Dauert ein bisschen. Vielleicht mit dem Vorsatz, ich als neue Gewohnheit bringe ich meiner Frau jeden Mittwoch mal Blumen vorbei. Oder als neue Gewohnheit, ich fahre in der Stadt mal so, wie ich fahren sollte, nämlich 50. Oder als neue Gewohnheit, ich fange mal an, meine Bibel aufzuschlagen und lese mal da drin. Oder als neue Gewohnheit, nimmst du, zahlst selber, guckst dir selber an, was in deinem Leben ist. Es braucht Zeit und es reißt dich raus aus deiner Komfortzone. Ist nicht angenehm. Ist manchmal schön, auf der Couch zu liegen. Und jetzt könnte man ja eigentlich, ach, Couch ist so schön. Also ich kenne das wenigstens. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das. Ich bin manchmal auch so eine Couch-Potato. Und ich predige mir das am meisten selber, was ich heute Morgen euch zu verkündigen habe. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Ich will aufbrechen. Und ihr als Gemeinde sollt auch. Ja, und hat Gott schon was dazu gesagt? Wie soll ich das hinkriegen? Nächste Folie. Aber Gott, steht oft in der Bibel. Habt ihr das schon mal gelesen? Aber Gott. Das finde ich so herrlich. Aber Gott, ich stehe in meinem Mist, ich habe wieder versagt, ich schaff's nicht. Aber Gott, ich habe eine schwierige Beziehung zu meiner Mutter, das ist schon seit Jahren. Aber Gott, ich hasse meine Arbeit, denn mein Chef ist ein herrliches, armes Kerlchen. Aber Gott, wo hast du dieses Aber Gott, diesen Aberglauben in deinem Leben? Aber Gott, Gott ist derjenige, der einen anderen Gedanken über dich hat, als du über dir hast. Glaub ihm das und lies mit mir den Text aus Hesekiel. Er sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Spätestens das sollte ab heute Morgen deine Proklamation sein. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Moment, wo du denkst, es klappt nicht. Gott gibt ein Neues in deinem Leben. Gott gibt die Kraft. Die Bibel sagt so schön, wie deine Tage, so deine Kraft. Ich habe die Kraft nicht, bevor ich sie brauche übrigens. Gott hat keine Pumper nötig, die mit solchen Oberarmen geistlich rumlaufen. Sondern die Kraft kommt dann, wenn du sie brauchst. Hast du schon mal Angst gehabt vor Verfolgung, wie wir sie hinter dem eisernen Vorhang gehört haben und immer noch hören? Bist du überzeugt, das würde ich locker aushalten, ich würde mich kaputt schlagen lassen, ich würde mich faul verfolgen lassen, ich würde meinen Glauben nie verleugnen? Ich nicht. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das könnte. Aus meiner heutigen Situation, nee. Denn wenn ich das so hätte, dann würde ich ja jedem auf der Straße von meinem Glauben Zeugnis geben. Selbst da habe ich Menschenfurcht und sag's nicht. Ich sollte jetzt was sagen, aber ja, was denkt ihr denn von mir, mein Arbeitskollege? Der kennt mich doch und jetzt soll ich da was Frommes sagen. Wie deine Tage, so deine Kraft. Wenn du dich aufmachst im Auftrag Gottes, wirst du die Kraft haben. Du musst sie allerdings auch anwenden. Die nutzt dir nichts, wenn du sie nur theoretisch hast. Eine Batterie ist nötig, die muss eingelegt werden in die Maschine, damit die Maschine läuft. Sonst läuft die nicht. Und dann muss er angeschaltet werden. Hier wäre dieses schön, das Zeigerlein hat auch eine Batterie drin, aber der funktioniert jetzt irgendwie nicht gut. Aber normalerweise die Kraft, die von Gott kommt, die in dein Leben reinkommt, die macht dich fähig. Und die Bibel sagt, und dann bist du mehr als ein Überwinder. Das finde ich toll. Ich finde das klasse. Lass uns beten. Jesus, du sagst uns, dass du für uns bist. Und wer kann dann gegen uns sein? Du hast uns mit dir alles geschenkt, was unserem Leben Not wendet. Und ich bete darum, Herr, dass du uns alle rausrufst als Einzelpersonen, aber auch hier die Gemeinde rausrufst in den Aufbruch in deine Richtung. Dass wir losziehen und das Land einnehmen. Du hast dem Josua gesagt, jeden Ort, auf den er seine Fußsohle setzt, hast du ihm gegeben, aber er musste sie draufsetzen. Und ich bete, dass wir aufstehen innerlich und äußerlich und dass wir losgehen und das Land einnehmen. Ich möchte dich jetzt fragen, ohne dass ich das jetzt aufrufe, denn das Zeichen von dir haben will oder irgendwas. Ich möchte dich jetzt fragen, was ist dein nächster Schritt? Wo spricht dich Gott heute Morgen an? Was ist konkret das, was du ab jetzt veränderst in deinem Leben? In den nächsten 6 Wochen? Was ist der kleine Punkt vielleicht oder vielleicht etwas Großes, wo du eine Entscheidung heute Morgen in deinem Herzen triffst? Heute gehe ich den neuen Weg des Glaubens. Vielleicht denken wir mal eine kurze Zeit danach darüber nach. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du wehst hier in dem Raum. Dass du deine Kraft erweist und deine Gegenwart manifest machst. Herr, dass deine Kinder dir vertrauen und mit dir Land einnehmen. Und Neues bewegen, damit dein Reich gebaut wird und dein Wille geschieht. In Jesu Namen. Amen.